Schön, euch zu sehen. Wunderbar, hier zu sein. Danke, Stefan, für die Einführung. Ja, wir kennen uns schon recht lange und auch Johanna. Toll, euch hier zu sehen in dem Kreis der Lieben, der Gemeinde, den Menschen, die Gott lieben, die von Gott geliebt werden. Danke auch für dieses tolle Lied. Also ich bin jetzt noch berührt. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt anfangen soll. Vielleicht passt es, oder es passt sehr gut zu unserem Thema. Loslassen schafft Gelassenheit. Aber jetzt etwas vielleicht Lustiges. Das ist ein Plakat, was ich gefunden habe. Schrott richtig entsorgen. Ja, das ist ja immer so. Wir sind ja, ja in der Passionszeit. Wir sind aber auch eben in einer Zeit, wo etwas Neues beginnt. Frühjahrsputz ist angesagt. Und manches muss entsorgt werden. Nicht alles soll da bleiben, wo es jetzt noch ist. Denn wir brauchen Platz für Neues. Und was mit unserem Haushalt so ist, das ist auch in unserem persönlichen Leben so. Wenn wir Neues gewinnen wollen, neue Erfahrungen, neue Güte, neue Hoffnung, neue Liebe, neues Wachstum im Glauben, dann muss vieles, was dem entgegensteht, Platz machen. Und deshalb das Thema Loslassen schafft Gelassenheit. Es geht heute um ein Ziel und es geht um einen Weg. Das Ziel heißt Gelassenheit und der Weg heißt Loslassen. Und dazu dieser Text. Aus Markus 8, Vers 34 bis 38. Und er, Jesus, rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Nicht wahr, das klingt zunächst einmal sehr hart und sehr direkt. Es ist ja auch sehr direkt gemeint. Und es kann sein, dass wir darüber sofort erschrecken. Ist das, was Jesus hier Selbstverleugnung nennt, etwa Gelassenheit? Muss man sich erst selbst aufgeben, an sich selbst zweifeln und vielleicht verzweifeln? Das wäre ein hoher Preis, um gelassen zu sein. Das würde das Leben zu einem einzigen Krampf machen. Aber hören wir dieses Wort genau und sehen es uns genau seiner Aussage an und fragen uns danach, was ist Gelassenheit? Vorweg, Gelassenheit ist kein Ruhezustand. Gelassenheit ist alles andere als Gleichgültigkeit. Gelassenheit bedeutet auch nicht abgebrüht zu sein, Mr. oder Mrs. Teflon zu spielen, ausdruckslos alles über sich ergehen zu lassen, mich geht's nichts an, nach dem Motto, mir geht alles am allerwertesten vorbei, das Motto dieser modernen unserer Zeit. Gleichgültigkeit ist auch keine fatalistische Lebenseinstellung. Oder wie man hier im Rheinland sagen würde, es kütt wird kütt, es kommt, wie es kommen muss. Gelassenheit ist vielmehr Bewegung. Denn ich muss etwas aktiv lassen, um etwas Neues zu bekommen. Ich muss Schritte unternehmen in die richtige Richtung. Gelassenheit im biblischen Sinne ist ein Vorwärtskommen auf Gott hin. Also nichts mit Ruhe. Im Gegenteil, Gelassenheit ist ein Prozess, eine Entwicklung. Ja, ich möchte sogar behaupten, Gelassenheit ist eine Lebensaufgabe, die uns von unserem Schöpfer, dir und mir von unserem Schöpfer zugedacht ist. Wenn es nicht gelingt, gelassen zu werden, ja, dann werden wir verbissen, hart, manchmal sogar zynisch, verurteilend, verletzend. Der wird das Leben nicht annehmen und meistern können, der nicht diesen Prozess angeht und als seine Lebensaufgabe versteht. Gelassenheit gewinne ich aber nicht dadurch, dass ich schufte wie ein Brauereipferd, Lasten trage wie ein Maulesel und dabei mein eigenes Maul halte. Gelassenheit hat es eben immer mit Loslassen zu tun. Und dieses Loslassen ist ein Wachstumsprozess. Der kann auch schmerzlich sein. Wachstumsprozesse werden durch Krisen ausgelöst, nicht der Schrecken. Krisen sind nicht der Sturzbach, der uns in den Abgrund führt. Krisen können nämlich, wenn wir sie richtig nehmen, wahre Chancen sein. Sie werden uns zugemutet, damit wir neuen Lebensmut gewinnen. Sie nötigen uns dazu auf, dass wir auftanken, gerade dann, wenn unser Tank leer ist, wenn wir ausgebrannt sind. Gerade dann müssen wir es zulassen, dass der Schöpfer, unser Herr, neues Leben in uns einpflanzt. Wenn wir Krisen bewältigt haben, werden wir reifer sein. Wir werden eine Stufe in unserer Entwicklung weiter sein und wir werden gelassen werden. Krisen lassen uns reifen. Wir wachsen in Krisen, aber wir können auch daran zerbrechen. Aber wer durch eine Krise gewachsen, wer gereift ist, der wird auch gelassener sein. Das sind die Krisen, durch die wir wachsen und gelassen werden. In ihnen wird uns bewusst, jedes Ja beinhaltet viele Neins. Ja, das ist so. Wenn ich zu etwas Ja sage, muss ich zu etwas anderem Nein sagen. Mein Ja zu meiner Ehefrau bedeutete eine Absage an Millionen anderer. Na, die haben das inzwischen verkraftet. Mein Ja zu einer Berufslaufbahn bedeutet eine Absage zu anderen Möglichkeiten. Und auch das ist wichtig, ich muss verpasste Chancen akzeptieren lernen, loslassen lernen, nicht noch verbissen dahinterher rennen, sondern zu sehen, welche Tür öffnet Gott in meinem Leben. Dinge, wie sie gelaufen sind, darf ich so annehmen und auch meine Rolle, die ich im Leben einnehme, zuweilen mir von anderen aufzwingen lassen muss. Die Aufgabe in dieser Krise lautet, wie kann ich mein Leben so annehmen, wie es ist? Und was will eigentlich Gott von dir und von mir? Und wer diese Frage nun an sich ranlässt, der wird diese Gelassenheit gewinnen. Denn der Vater möchte ja nichts anderes von dir, als dass du sein Kind bist. Und ich behaupte auch, das ist Gelassenheit, wenn ich meinen Weg angenommen habe und nicht mehr nach 1000 anderen Möglichkeiten schiele und Angst hätte, etwas zu verpassen. Wie heißt es noch in unserer Jahreslosung? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ja, dass wir nicht abgewiesen werden, das ist eine sehr schöne Vorstellung für uns. Und ich denke, darüber ist hier mindestens einmal gepredigt worden, ganz bestimmt. Aber dieser andere Satz, der fällt schon schwerer. Das ist fast eine Bedingung. Wer zu mir kommt. Das heißt, ich muss doch meinen eigenen Standort verlassen, um zu Jesus zu finden, um das Richtige für mein Leben zu entdecken. Ich darf um Gottes Willen nicht da bleiben, wo ich bin, sondern muss mich fortbewegen hin zu Jesus, der mein Leben neu ordnet. Und damit lasse ich anderes zurück. Wer zu mir kommt. Das ist eine Bewegungsrichtung meines Lebens. Sich selbst loslassen und wer sich selbst losgelassen und von Jesus gefunden ist, der wird gelassen sein. Und nichts anderes meint unser Text. Jesus rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Selbstverleugnung steht tatsächlich hier für Gelassenheit. Das griechische Urwort, das da steht, heißt wortwörtlich etwas einer Absage erteilen. Eine Absage erteilen. Wir haben ja gemerkt, wir können nur gelassen werden, wenn wir uns von uns selbst lösen. Und das bedeutet auch eine Loslösung von manchen eigenen dummen Einfällen, Ideen und Möglichkeiten, die wir meinen, für uns festhalten zu müssen. Wer von sich selbst seinen eigenen Willen, Wünschen und auch seinen Ängsten und Sorgen löst, der ist wirklich gelassen. Der kreist nicht länger um sich selbst, sondern findet heraus, was für ihn wichtig und dran ist. Ihm erschließen sich neue Wege. Wie kommen wir dahin? Wir finden wieder hin. Was ist zu tun, um gelassen zu werden? Das ist das Erste. Sich selbst loslassen und Gott anvertrauen. Jesus hatte sich stets in seinem Leben einem Höheren anvertraut. Gott, seinem Vater im Himmel. Wir leben viel zu sehr von den Zwischendingen in unserem Leben und nehmen nicht wahr, was Gott für unser Leben eigentlich eingerichtet hat. Er ist das Alpha und das Omega, so der erste und letzte Buchstabe in unserem Alphabet. Aber es kann sein, dass wir uns nach anderen Buchstaben richten. Nach dem Delta und nach dem Omikron, nicht, die liegen irgendwo dazwischen. Aber er ist das Alpha und er ist das Omega. Und das hat Jesus begriffen für sein Leben. Er hat es auch vorgelebt für alle anderen. Es gab keinen Moment, wo er von seinem Vater getrennt war. Er zog sich zurück zum Gebet. Er hörte Gottes Wort. Toll, dass ihr das in der nächsten Woche wieder macht, in so einer Bibelstunde, in Bibelzeit, Gottes Wort lesen und studieren und dann nicht einfach nur bei euch selbst bleibt. Ich versuche das auch. Es ist manchmal gegen den inneren Schweinehund anzukämpfen und loszugehen und dann auch mit anderen die Bibel zu lesen oder sich selbst zurückzuziehen, Gott zu fragen, was willst du von meinem Leben, zu beten. Aber das Gebet hört ja nicht auf in den 15 oder 15 Minuten, wie lange wir uns Zeit nehmen, Gott zu begegnen, sondern es ist eigentlich ein 24-Stunden-Geschehen. Sogar im Traum können wir Gott begegnen. Und auch unterwegs können wir mit Gott in Kommunikation stehen. Und für Jesus war das so. Er wusste nicht, allein gehe ich diesen Weg. Ich suche mir diesen Weg auch nicht alleine aus. Gott hat ihm diesen Weg gezeigt. Und deshalb sagt er, wer sein Kreuz auf sich nimmt. Jesu Kreuz war dies, dass er uns erlöste, darf ich sagen, dich erlöste, diesen Leidensweg ging, in die Passion ging, ans Kreuz ging, damit wir frei werden von Sünden. Und man muss nicht denken, Jesus, Gott hat für uns alle die gleichen Wege und Dinge parat. Das muss gar nicht mit Leiden zu tun haben, aber es kann mit Leiden zu tun haben. Es fällt ja manchmal sogar schwer, jemand anderen um Verzeihung zu bitten. Und wir empfinden das als Leiden. Aber wenn Gott dir sagt, das ist jetzt dran, bring deine Dinge in Ordnung mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, mit deinem Nächsten, dann ist das auf einmal wichtig. Dann ist das mein Kreuz. Dann ist das auch ein Stück Selbstverleugnung. Und es schafft Gelassenheit, denn ich halte ja nicht an meinem eigenen Recht fest, sondern gebe dem anderen Raum in meinem Leben. Hören wir nochmal die Jahreslosung. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir, so geht's los. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Da steckt noch was drin. Das erste war, man muss ja sich fortbewegen. Und das andere ist, was der Vater gibt. Das heißt, ich darf durchaus akzeptieren, und das darfst du tun, zu sagen, ich bin eigentlich ein Geschenk Gottes. Ich bin ein Geschenk Gottes, das der Vater gibt und das andere auspacken dürfen. Keine Berührungsängste haben. Dass von uns, so wie von Jesus, eine heilige Kraft ausgeht, die den anderen mitnimmt und in die Gegenwart Gottes führt. Hast du dich schon mal so empfunden? Als jemand, von dem Kraft ausgeht, von dem Versöhnung ausgeht, von dem Frieden ausgeht, der Freude auslebt und Liebe praktiziert in der Umgebung. Halleluja, das ist eine wunderbare Sache. Der Vater im Himmel gewinnt Gestalt in deinem Leben. Und die Welt kann dich auspacken als Geschenk, als Gabe Gottes. Das ist Spurensuche. Ja, loslassen, dazu gehören bestimmt auch die vielen Sorgen und Ängste, die wir haben im Leben. Dass wir die einmal dran geben können. Wir werden gleich wahrscheinlich ein Lied miteinander singen. Ich glaube, ihr habt das vorbereitet. Das ist ein altes Lied. Gut, dass ihr auch noch ältere Lieder singt. Da bin ich auch froh drum, dass... Kann nicht jeder, von Paul Gerhardt. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreusten Pflege, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Paul Gerhardt war auch ein Flüchtling übrigens. Er ist dauernd, musste er fliehen, weil er seinen Glauben lebte. Und dann musste er von einer Pfarrstelle in die andere fliehen und konnte nicht bleiben. Ein Vertriebener. Und er weiß, meine Wege stehen in Gottes Hand. Und dann gibt es noch so eine Strophe, dass er sagt, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Das ist auch ein schönes Bild. Gib deinem Schmerzen, Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Das ist ein großer Schritt, den wir gehen müssen in unserem Leben und der auch mir immer wieder Probleme bereitet, aber ich will ihn sehr konsequent gehen. Ein Theologe hat einmal folgenden Satz gesagt, es gibt zwei Dinge, die weiß ich ganz genau. Das erste, es gibt einen Gott und das zweite, ich bin es nicht. Dieses zweite liegt uns nahe, dass wir nicht Gott spielen. Er sitzt im Regimente. Keine Putins der Welt oder was wir auch immer vorstellen können, haben das Sagen über unseren Leben. Auch nicht dein Chef und irgendein Nachbar oder jemand, wo du Angst vorhaben könntest. Nein, er sitzt im Regiment und führt und macht alles wohl. Und dann heißt es, unser beschwertes Herz ihm geben, ausschütten. Auch in Form von Buße und Reue, dass man Dinge ihm beim Namen nennt, die einfach verkehrt gelaufen sind, auch durch mein eigenes Verschulden nicht gut gelaufen sind. Und sagen, aber da kann ich los von werden. Das muss ich nicht dauernd mit mir rumtragen, diese Sünde. Nicht die Sünde des anderen, den Schmerzen, die mir ein anderer zugefügt hat. Und auch das, was ich anderen zugefügt hat, das muss mein Leben nicht länger belasten. Zum Vater schauen, sein Regiment. Und das zweite, ihm gehorchen. Immer wenn Jesus von seinem Sterben redete, sprach er vom göttlichen Muss. Über seinem Leben stand ein göttlicher Auftrag, das war das Kreuz. Und diesem Auftrag hat sich Jesus ganz konsequent verschrieben. Jesus hat dabei seine Privilegien, Gottes Sohn zu sein, aufgegeben beziehungsweise hingegeben in das Leben der Menschen hinein. Er hätte immer zur Rechten des Vaters sitzen können, ohne dass er Leiden erlitten hat. Aber das hat er getan aus Liebe zu uns, dass er Mensch geworden ist. Und darum das Dritte, eine Bestimmung für unser Leben. Sich einfach mal konsequent fragen, wozu bin ich überhaupt auf diesem Globus? Deshalb sagt Jesus auch, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt doch, herauszufinden, warum lässt mich Gott diese Lebenszeit verbringen und für wen? Wozu will er mich in seinen Dienst nehmen? Den eigenen Auftrag erkennen. Und ein viertes und letztes, mein Ende realistisch sehen. Eine weitere Hilfe zur Gelassenheit ist es wirklich zu sehen, dass unser Leben begrenzt ist. Aber das machen wir nicht so gerne, nicht so sehr. Irgendwann ist es mal vorbei. Das kann man drastisch machen. Die Jüngeren, wenn man so eine Zentimetermaß hat, nicht, und sieht, unser Leben wird 70, 80 Jahre, vielleicht auch noch mehr, aber irgendwann, unser Leben endet unweigerlich tödlich. Das ist schon mal gesichert. Die einzige Konstante, die wir haben, dass am Ende unseres Lebens der Tod steht. Aber der Tod ist ein Durchgang zum ewigen Leben. Und wenn wir jetzt diese Lebenszeit denken, mit 30 sind wir da, 50 sind wir da, 60, 70, geht schon, 80 und so weiter. Nicht? Ihr wisst also, irgendwann ist es zu Ende und erschreckend wenig Leben bleibt dann für manche ältere Menschen, so wie mich, übrig. Man sieht, jetzt kommt nicht mehr so viel. Aber das wäre ja sehr menschlich gedacht. Diese Lebenszeit ist doch nur der Anfang, ist doch nur vorläufig. Wir leben für die Ewigkeit hin und leben darauf zu, dass Jesus uns aufnimmt in die Ewigkeit. Und das heißt nicht unseren Dienst hier auf Erden verlängert, sondern einen neuen, hoffnungsvollen Dienst und ein neues Leben schenkt. Ich kann mein Alter verleugnen und denken, ich bin der Berlusconi von Bergisch Gladbach oder so ähnlich. Das wäre aber nicht so gut. Jesus sagt uns, und das ist auch die Fortsetzung unserer Jahreslosung, wenn man das mal aus dem Kontext liest, wer an mich glaubt, sagt er, wer auf mich sieht, wer von mir lebt, wessen Lebensbrot ich bin, den werde ich auferwecken am jüngsten Tage. Gerade Leidenszeiten, gerade Krisen, darin können wir wachsen. Und wir erkennen eigentlich, wozu ist unser Leben und woran hängt mein Herz eigentlich am meisten. Und dabei kann man entdecken, dass was zählt und was wichtig ist und das Lassen, was eher marginal ist. Ein Bild noch. Jesus hat in jedem von uns, in dir und mir, eine Lebensmelodie einkomponiert. Gott hat das so gemacht. Wir können ein Instrument in seiner Gnade sein. Da gibt es die Violine. Ja, da will man immer gern die erste Geige spielen, das ist klar. Aber vielleicht kann ich mir überlegen, vielleicht bin ich auch die zweite. Vielleicht bin ich sogar die Bratsche, die erste Geige stützt. Oder das Violoncello, ein wunderbarer Ton, der im Baritonbereich liegt und der wirklich sehr wohl klingt. Dann sage ich nicht, nee, ich will aber Violine sein, ich spiele dir die erste Geige. Naja, der Schlagfertige spielt das Schlagzeug, ganz klar. Und der Huba bläst die Tuba. Manche sind gerne Kontrabass, die wollen immer Kontra geben. Vielleicht habt ihr auch unter euch solche, die immer sagen, also da muss ich mal was gegen sagen. Das geht nicht so. Aber vielleicht bist du gar nicht Kontrabass. Vielleicht bist du auch nicht die Zither. Die zittern sich so durchs Leben, nicht die Zither. Aber gerade Menschen, die ängstlich sind, ich schätze sie sehr, die sind nicht so abgebrüht, die können sich auf den anderen einlassen und auch die anderen Ängste erkennen. Wenn wir uns vorstellen, die Violine will jetzt nicht mehr Violine sein, sondern einfach die Tasten quälen und die zart beseitete Tuba will auf einmal, die nicht so zart beseitete Tuba will auf einmal die Saiten streicheln, dabei könnte sie doch so voll tönen. Und ihr merkt, das sorgt für Missstimmung. Was tun? Seine eigene Berufung erkennen und in die Hand des Instrumentenbauers und Dirigenten begeben, der dich richtig einsetzen will. Der sagt nicht einfach, spiel das Leben so, wie du das denkst. Stell einmal die Frage, ob du wirklich das Instrument auslebst und die Melodie spielst, die Gott in dir hineinkomponiert hat. ein großer Komponist, Leonard Bernstein, der hat das einmal so ausgedrückt: Wenn man aufhört, Fragen zu stellen und Sachverhalte in Frage zu stellen, wenn man sich also mit dem Status quo zufrieden gibt, dann sollte man aufhören, Musik zu machen. Ich jedenfalls habe beschlossen, mich nicht mit dem Status quo abzufinden und lade dazu ein, dass du das auch nicht tust, sondern immer wieder neu zu entdecken, wozu will der Herr mich gebrauchen, und dann das Loslassen lernen, um Neues zu gewinnen. Höre nicht auf, bleib dran, werde gelassen, denn erst Loslassen schafft Gelassenheit.